wenn wir jetzt ein bisschen diskutieren drüber, können ruhig alle von ihrer Sicht auch, das muss ich jetzt nicht in den Aufbau einfügen oder Bezug nehmen überhaupt auf die Darlegung, die ich da jetzt gemacht habe. Ich meine, man kann durchaus auch diese Integrationsforderungen, die so existieren, sich nochmal hernehmen. Der eine kann sagen, die sind doch gemein oder so, und der andere kann sagen, aber dass man kein Kopftuch trägt, kann man doch wohl verlangen bei uns hier. Und diese ganze Geschichte, die Rolle des Kopftuchs. Ja, also wenn euch da was einfällt oder auffällt, oder wenn ihr da was habt, wo ihr meint, wie passt denn das rein, passt das überhaupt hin und so, alles das ist okay.
So, mein Name ist Milad Ahmadi, ich bin Schüler.
Ja.
Und Sie haben vorhin in Bezug auf den Islam gemeint, dass man auch hier versucht, eben den Islam in die Kultur, in die deutsche Kultur, in dieses Nationale einzubinden. Und auch in Bezug genommen auf die Rede also vom Bundespräsidenten anlässlich dem Tag der Deutschen Einheit, als dieser eben diesen Satz gesagt hat. Aber sehen Sie es nicht auch so, dass damit der Islam gehört zu Deutschland, vielleicht anders ausgedrückt, auch ein Schritt zugegangen wurde auf die Gemeinschaft der Muslime im Sinne auf Verbesserungsmöglichkeiten oder ein Schritt in Bezug auf Menschenrechte, sodass man auch hier sagt, die Menschenrechtslage, also was heißt hier die Menschenrechtslage? Jeder weiß diese Wörter wie Zwangsheirat und Zwangsverschleierung. Es gibt es, auch wenn es nicht jetzt häufig ist, aber es gibt diese Fälle, dass es vielleicht auch aus dem Blickwinkel zu betrachten ist. Also jetzt nicht im Hinblick auf Nationalgedanke und auf Deutschsein und auf Assimilation, sondern einfach nur auf mit dem Menschenrechtsgedanken vielleicht verbunden. Das wäre mal meine Frage.
Also erstmal nochmal danke, dass du da ein Stichwort reingebracht hast. Dann haben wir wenigstens was, worüber wir weiter noch ein bisschen nachdenken können. Du bringst das Argument rein, ja, es gibt doch wirklich im muslimischen Kulturkreis unter den Moslems Praktiken, die mit den Menschenrechten, mit der Gleichheit und Freiheit der Person nicht verträglich sind. Und ist es nicht von dem Bundespräsidenten ein Angebot, dass der Islam als ehrenwerte Religion, mit der man auch deutsch sein kann, akzeptieren könnte, wenn die Religion sich um diese ihre Elemente, die den Menschenrechten widersprechen, bereinigen würde, wenn sie die abstreifen würden. Ja, so denkt der Bundespräsident sicher und so denken all die, die sagen, wir brauchen einen europäischen Islam. Die Frage ist nur die, welche Rolle spielen da die Menschenrechte, welche Rolle spielt jetzt da die Zwangsheirat? Und man kann sicher sagen, ja, du kannst hier jeden fragen, möchtest du gern zwangsverheiratet werden? Da sagt jeder nein. Und machen wir mal den Versuch, du fragst ernsthaft in einem muslimischen Milieu, wollt ihr lieber zwangsverheiratet werden oder nicht? Sagen auch alle nein. Diejenigen nämlich, über die wir oder über die dann die Welt sagt, es wäre Zwangsheirat, die halten das gar nicht dafür. Das sind Heiraten, die sind von den Eltern arrangiert und die Leute, die noch in dieser Kultur leben, halten das nicht für, sie werden zu was ihnen vollkommen Fremden gezwungen, sondern das halten sie für die Sitte. Wie bei uns die Sitte ist, dass, was weiß ich, dass man die Kinder bei der Schwiegermutter zur Bewachung abgibt, wenn man arbeiten geht. Halt Sitten. Oder dass bei uns die Sitte, das wäre das Heiraten, ja. Wenn zwei miteinander leben und geschlechtlich miteinander verkehren, dass sie dann eine öffentliche Erklärung abgeben, wir wollen auch ewig zusammenbleiben. Ob es das unbedingt braucht, ja, das ist halt unser Sitte. So, und jetzt will ich auf Folgendes raus. Ich mach den Satz noch fertig, ja. Die Zwangsheirat, ähnlich wie die Zwangsverschleierung, ähnlich wie der Ehrenmord, die spielen bei uns in der öffentlichen Debatte eine große Rolle, weil sie als schlagende Beispiele der Verletzung unserer Sitten durch die Zuwanderer betrachtet werden. Es ist gar keine absolute Beurteilung dieser Sitten im Verhältnis zu oder dieser Sitten oder unserer, sondern es ist der Vergleich. Unsere Sitten sind normsetzend, deren Sitten sind deswegen verkehrt. Jetzt muss man sagen, da war jetzt da hinten eine Meldung.
Es geht um Zwangsheirat, wo Sie dann sagen, keine möchte zwangsverheiratet werden. Und dann, das ist ja vergleichbar. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Auch Leute in der Zwangsehe sind gegen Zwangsehe. Wenn Sie sagen, die würden gefragt, für denen ist es Normalität. Eine arrangierte Ehe, es wird oft gemischt, diese zwei Dinge. Die Leute in einer Zwangsehe fühlen sie sich unter Zwang und sind dagegen. Und die Leute in eine arrangierte Ehe, nur diese Ehe sind vergleichbar mit, es hat meine beste Freundin arrangiert, oder weiß ich nicht, die Tante, meinen netten Nachbar. Das ist vergleichbar mit der deutschen Sitte. Aber Zwangsehe, da gibt es keinen Mensch, das als das Normalität sieht. Wir kommen aus diesen Kulturen und auch die Leute, die das über sich erlösen lassen müssen, wie Sara Cilelli die Bücher darüber geschrieben hat, ist es keine Normalität, auch nicht in muslimischen Köpfen und auch nicht von muslimischen Frauen und Männern, von modernen muslimischen Frauen. Da ist eine ganz starke Abgrenzung und ganz starke Unterscheidung zwischen der stark präsentierten Ehe, der Zwangsehe und einer arrangierten. Arrangiert ist es nur partnerschaftlich. Ja. Nur jemand hat geholfen und schwarz ist es aufgezogen. Ja, Facebook, Google, kann man unterschiedlich
arrangieren. Irgendwer hilft immer.
Ich guten Kontakt habe zu den jungen Arzt und ich bin so hübsch. Egal, aber. Und da ist es, diese Bösheit, das zu banalisieren. Das Banalisieren des Bösen im Sinne der Toleranz. Und das möchten wir auf unseren Kulturen auch nicht. Das ist böse und das muss man verurteilen.
Also ich habe jetzt verstanden, was ich nicht so gewusst habe, dass es also richtig einen erklärten, einen offiziellen Unterschied zwischen arrangierten Ehen und Zwangsehen gibt. Gut, nehmen wir die Zwangsehen. Ich muss mal so sagen, ich will da nichts bagatellisieren oder beschönigen, ja. Und selbstverständlich, jeder Mensch, der da drin steckt und das als Zwang empfindet, wird sich davon befreien wollen und wird sich davon befreien müssen. Ja, da muss man weglaufen und der moderne Staat bietet dem ja zumindest also das Recht dazu. Klar, ob man das dann aushält und ob man sich ernähren kann, wenn man weggelaufen ist, das sind andere Fragen. Da kümmert er sich ja nicht drum. Aber auch die Zwangsehe, wie gesagt, vielleicht kenne ich mich nicht gescheit aus bei dem Zeug, aber auch die Zwangsehe kann nicht, sagen wir mal wirklich grundsätzlich, kann nicht eine sittliche Institution, eine durchgängige oder weit verbreitete Gewohnheit in einem unter einem Volk oder unter einer Glaubensgemeinschaft sein, wenn sie nicht gebilligt ist. Also entweder Entweder wir haben da Folgendes vor uns. Wir meinen die Ehen, die es da schon immer gibt und wo die Mädchen halt reingesteckt werden. Und im Grund halten es die Beteiligten für normal, bis die moderne Sicht der Individualität und der Selbstverwirklichung des Individuums und so, bis das als Standpunkt einreißt. Und dann ist natürlich ein Riesenkonflikt.
Habe ich nicht verstanden.
Ich habe auch mit einem Entweder gemacht und kein Oder gesagt. Ja. Sprich nur, nein, sprich nur.
Ich habe den Stellenwert jetzt nicht verstanden. Der Ausgangspunkt war doch, dass die Frage oder These angeklungen ist, ob der Bundespräsident nicht einen Schritt auf die ausländischen Mitbürger hin gemacht hätte, darüber, dass er gesagt hat, die Muslime könnte auch zu Deutschland gehören oder gehört zu Deutschland. Und da hat er eingeschränkt, wenn die sich mit ihren Zwangsehen und so weiter
natürlich, da ja. anbequemen. Unsere Werte müssen respektiert werden.
Ja, aber da ist doch jetzt überhaupt nicht die Frage, weder von einem Bundespräsidenten noch von einer Beurteilung dessen, die das so einschätzt, ob das jetzt gut ist für die muslimische Frau, die gezwungen wird oder nicht gezwungen wird. Das ist doch überhaupt nicht, das ist doch bloß wie vorhin in der Rede auch, ein Insignium dafür, bequemen die sich unserer Kultur an oder nicht. Wegen dieser Zwangsehe wird doch der ganze Käse nicht veranstaltet. Ob die sich in der Zwangsehe wohlfühlen oder ob sie sie gewohnheitsmäßig und unnachgedacht akzeptieren, tolerieren, das ist doch alles scheißegal.
Ja, das ist richtig.
Die Debatte ist scheißegal, da kümmert sich doch keiner drum.
Ja, also diese Einordnung ist gut. Die Einordnung, wie du jetzt erst erläutert hast, die Zwangsehen und andere Bräuche, die werden als Index dessen, dass die Leute nicht richtig deutsch sind, genommen. Und in Wahrheit ist es den Regierenden ganz und gar egal. Also sind sogar die Menschenrechte weniger wegen ihrem Inhalt, als dass es die Werte von uns sind. Das, was als verbindlich für die Einwanderer gilt. Ob das gut oder schlecht ist für die Leute, ist denen ganz egal. Das ist ein Indiz dessen, dass es die falsche Kultur ist. Nämlich nicht unsere. Ein wirkliches Eingehen auf die Kultur, die man natürlich auch kritisieren muss. Ist ja eh albern. Also, wenn wir darüber reden wollten, ja, kann man den Islam anerkennen? Ja. Ich halte doch auch die christliche Religion für einen Riesenblödsinn. Da kann ich auch den Islam für einen Blödsinn halten. Sich an Gott ausdenken, damit es einen gibt, der auf alles aufpasst. Ja, das ist halt das ideologische Bedürfnis nach einem transzendentalen Obdach. Das ist halt ein Quatsch. Und der Quatsch hat viele Ausprägungen, einmal christlich, einmal islamisch, einmal noch oder noch und noch viele, viele, viele andere Ausprägungen. Und jetzt sagen die, unsere Ausprägung von dem Quatsch, die ist das Richtige. Und die andere Ausprägung von dem Quatsch, die ist unverträglich. Oder die muss sich stark korrigieren, damit sie vielleicht verträglich wird. Mit dem, wie es bei uns zugeht. Und da merkt man, die haben doch nichts mit, das eine ist vernünftiger als das andere. Sondern die haben, das eine ist unseres und das andere ist das Fremde. Also das war jetzt die Hilfe da. Danke.
Aber man kann doch trotzdem festhalten an der Debatte über Zwangsehe, über Ehrenmorde und so weiter, über die Sachen, die man über die Moslems erzählt, kann man doch festhalten, dass das eine Art und Weise ist, darüber zu reden, die schon sehr hetzerisch ist. Und zwar hetzerisch darüber, dass in unserer Kultur, das Christentum wird in dem Fall an seinen positivsten Idealen gemessen und der Islam wird auf der gleichen Seite quasi an dem gemessen, auf das er ganz sicher nicht stolz ist. Der Islam ist natürlich nicht, Moslems würden nicht sagen, ja, sie finden die Ehrenmorde.
Ehrenmorde jederzeit, ja.
Das ist so, das hat ja auch kein Vertreter uns erzählt, der Amoklauf findet er total super, kennt er sich zu. Zwanzig, also ich kenne das nicht genau, was die Diskutantin vorhin gesagt hat, aber soweit ich es verstanden habe bis jetzt immer, ist eine Zwangsehe einfach die Form einer arrangierten Ehe, also einer von den Eltern arrangierten Ehe.
Ja, dann wenn das Mädchen nicht will, dann ist es eine Zwangsehe, ja genau, so sehe ich das auch.
Und normalerweise würden Moslems natürlich auch nicht sagen, ja wir wollen...
Zwangsehen machen wir gern, ja.
...in eine Ehe gehen. Und die sagen, nein, wir wollen aufpassen und die Kinder in eine glückliche Ehe leiten. So würden die es positiv formulieren wollen. Und wir sagen, die Liebesheirat ist genau das Richtige. Und könnte man ja auch sagen, die Liebesheirat hat ja auch ihre Zwangsseite.
Ihre Tücken.
Ihre Zwangsseite müsste aufgelöst werden sollen. Könnte ja auch in der Hinsicht. Das sagt ja auch kein Vertreter der Liebesheirat. Also die Scheidungsraten und was in der Kinder hin und die Scheidungsstreitigkeiten und so weiter, finde ganz fantastisch. Das ist deutlich für eine Gesellschaft. Also so viel zu, von welcher Seite aus der Islam da anschaut und unsere etablierte Kultur da anschaut.
Also du sagst jetzt, das ist schon lustig, da wird den Einwandererbräuchen, denen werden die Entgleisungen ihrer Sittlichkeit, als das ist Teil der Sittlichkeit, zum Vorwurf gemacht. Während daheim die Entgleisungen natürlich nie was mit der Sittlichkeit zu tun haben. Also als ob der Amok, als ob diese ewigen Familiendramen, die, wo man dann immer liest, in Forchheim hat wieder ein Vater seine zwei Kinder und die Frau und dann sich selber getötet, als ob das nicht genau aus der Sittlichkeit rauskäme. Also hat genau sein Verhältnis zu der Sittlichkeit, der Ehe, der Familie. Aber da hast du schon recht. Der Vergleich läuft so, dass dort die Katastrophen als Teil der Sittlichkeit behandelt werden und hier als Verstoß dagegen. Dadurch kriegt man den Vergleich so schön hin. Und eins darf man nicht leugnen übrigens, das ist die andere Seite, dass natürlich das, was da an Scharia und an islamischen Sitten als inkompatibel, also unverträglich mit dem, wie es hier zuzugehen hat, aufgefasst wird, das kommt natürlich schon daher, dass da eine vormoderne Rolle der Frau, eine vormoderne Rolle der Menschen, Sitte ist. Eine Sitte, muss man mal dran denken, die in Deutschland auch erst ungefähr 50 Jahre überwunden ist. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt, ja. Das deutsche Recht kannte die volle Rechtsfähigkeit der Frau ist erst in den 50er oder 60er Jahren es war doch diese Geschäftsfähigkeit, die volle Geschäftsfähigkeit der Frau ist eine moderne Errungenschaft in Deutschland. Und das Kopftuch war hier auch die normale Kopfbedeckung für Frauen bis lang ins 20. Jahrhundert.
Und die gesetzliche Pflicht der Frau zur Sexualität in der Ehe.
Das ist auch erst seit Neuestem abgeschafft. Ja, also da ist da klar, da, so, und jetzt kommt unser Zeug und sagt, unseres ist einfach maßstabsetzend und das andere ist verkehrt. Und nicht, weil man sich wirklich darauf einlässt, was ist das andere und wie schaut es aus und was ist da richtig und verkehrt, sondern weil es einen Vergleich mit unserer jetzigen Moral gibt. Und die ist maßstabsetzend und was davon abweicht, ist verkehrt. Nicht, weil es verkehrt ist, sondern weil es abweicht. Das ist die Art zu denken. Und Beispiele sucht man sich dann immer so, dass sie halt die Beispiele, die dann gesucht werden, die werden so ausgewählt, dass sie halt lauter schlagende Verstöße gegen, was wir für richtig halten, sein sollen. Ansonsten war ja die Idee, dem Bundespräsidenten sein Satz, der Islam ist auch Teil Deutschlands. Er geht damit auf die muslimische Gemeinschaft zu und bietet ihr an, wenn ihr den Islam so auffasst, wie es zur deutschen Moralität passt, dann kann Deutschland den Islam auch als eine der möglichen Religionen, mit der man deutsch sein kann, akzeptieren. Das war es ja wirklich. Es ist bloß auffällig. Also er sagt ja, der Islam müsste quasi verdeutscht werden. Und er hat damit nicht einhellig Zustimmung gefunden. Die eine andere Hälfte der politischen Öffentlichkeit sagt, nein, nein, das ist eine fremde Religion, so leicht, die kann man nicht eindeutschen. Nur das Abstandnehmen von der Religion ist ein echter Beweis für Integration. Ja, das ist die andere Abteilung der öffentlichen Debatte. Man weiß nicht, welche einem lieber ist. Ja, bitte.
Vielleicht kann mir jemand aus meinem Bahnhof helfen, den ich verstehe. Ich finde doch, wie man so aus, die Geschichte mit der Zwangsheirat, da gibt es ja offensichtlich Absprachen, eine Sitte, und der Familienvater in Freistein. Ich verstehe schon den Ansatz, dass das also zu unserer Gesellschaft gehört, aber das ist doch, man kann doch das zumindest aus meinem Bahnhof heraus verstanden, kann man das doch nicht als Sitte der christlichen oder deutschen Kultur ansprechen, dass halt da irgendwelche Familienväter sich gegenseitig umbringen. Wo denke ich da falsch oder denke ich da richtig?
Nee, das war in dem Zug dessen, dass bei dem Vergleich der Kulturen, der so schlecht für den Islam rausgeht und so gut für die unsere, dass bei dem Vergleich die moralischen Katastrophen der anderen Sitte als die Sitte charakterisierend genommen wird. Während bei uns die moralischen Katastrophen unserer Sittlichkeit als, naja, das sind Entgleisungen, die können nicht dazu genommen werden. Das war gemein. Und der Ehrenmord ist auch, das zeigen auch die Filme, die da kommen, der Ehrenmord ist auch, wenn es dahin kommt, eine Katastrophe für eine muslimische Familie. Das ist nicht, Ehrenmord machen wir jederzeit so, sondern das ist die Katastrophe. Da verteidigt man unter Tränen und unter einem riesigen Schmerz, wenn man die eigene Tochter umbringt, verteidigt man die Moralität, in der man lebt. Und das hat eine große Ähnlichkeit mit dem Amoklauf. Das war der Reiz von dem Vergleich.
Das stand hier auch bei dem Zusammenhang
zwischen dem Freudheimer Familientötungen und der normalen Sittlichkeit nicht. Ich verstehe nicht den Zusammenhang.
Können Sie mir den erklären?
Erklär es halt.
Naja, also, nehmen wir mal vielleicht das Beispiel, eine Frau verlässt ihren Mann, versucht sie wieder zu gewinnen, aber sie lässt sich nicht wieder gewinnen und dann bringt er sie um. Ja? Liest man bei uns, sagen wir mal, einmal im Monat in der Zeit. Ja? Allein in Bayern. Das ist nicht ganz selbstverständlich. Warum passiert es? Ja? Das ist ein Mensch, der offenbar nicht sagt, naja, wenn die Frau mich nicht mehr liebt, das ist schade, tut mir sehr leid, aber mir geht es ja um die Liebe und wenn sie nicht da ist, dann muss ich sie erzählen lassen. Sondern es ist jemand, der aus dem Umstand, dass die Frau irgendwann mal gesagt hat, sie liebt, das Recht gezogen hat, dass sie für sein Glück zuständig ist. Und dieses Glück oder dieses Recht, es ist ein Recht verletzt, ja, darin, dass die Frau sagt, ich liebe dich nicht mehr, ich liebe jetzt jemand anderen.
Ja, klar,
und aus diesem Grund, aus diesem Anspruch, der herrscht zwischen den Geschlechtern, dass man also nicht nur sich halt mag und es betreibt, solange man zusammen ist, sondern an den anderen den Anspruch heranträgt, ja, ja. Er solle das Mittel für einen sein eigenes Glück sein. Daraus folgt es.
Nur es wird ja nicht so kenne ich zumindest meine deutsche Gesellschaft, es wird ja von der deutschen Gesellschaft nicht nahegelegt, dass das also im Sinn irgendwo
aber der Standpunkt, dass der andere.
Ja, das ist ein privater Standpunkt und kein sittlicher, so sehe ich das.
Aber das ist doch nicht, also privat und sittlich ist kein gegenseitiges
Verhältnis
von privat, ja, sondern das ist das Private schon als überführt in eine höhere Existenzweise des Privaten. Natürlich machen das die Individuen selber, ja, aber es ist mehr als das rein Private und es zeigt sich ja gerade an dem Standpunkt, wenn er heißt, der andere hat eine Aufgabe mir gegenüber. Nee, das ist ein sittliches Verlangen, ja, dass der andere eine Aufgabe mir gegenüber hat, nämlich für mein Glück dazu.
Also ich verstehe den einen Unterschied, den er macht, den verstehe ich schon. Der Eifersuchtsmord bei uns ist nicht gebilligt.
Aber dass Mann und Frau auch ewig zueinander gehören, sagt ja nicht weniger als die katholische Kirche. Also dieser Teil, da ist doch die
Den Unterschied wollen wir auch nicht bestreiten, ja, dass das unter übrigens auch nicht überhaupt, aber in gewissen offenbar türkischen Milieus anerkannt ist, dass wenn die Frau, was war jetzt das mit dem Ehrenmord, also wenn das Mädchen sich unehrenhaft benimmt und Schande über die Familie bringt, dann ist es zwar furchtbar, aber gebilligt, dass das geregelt werden muss. Natürlich, der deutsche Eifersuchtsmord ist nicht gebilligt. Das ist der Unterschied. Wir wollten weniger behaupten, als dass es gebilligt ist. Ich habe jedenfalls nur gemeint, es ist ein Ausfluss der deutschen Sittlichkeit. Natürlich ist es, wenn es dann passiert, ein totaler Verstoß dagegen. Aber es folgt aus dem, dass Mann und Frau sich versprechen und sich aufeinander verpflichten, sich fürs Glück des anderen verantwortlich machen. Aus dem folgt es. Und da reicht es übrigens noch nicht mal zu sagen, und der Mann besteht dann im Eifersuchtsmord praktisch auf den Besitz an der Frau. Sondern der Mord passiert, weil den Besitz kriegt er ja dadurch nicht, ne? Der Mord passiert, weil er die Untreue der Frau als Angriff auf sein Recht und damit auf Angriff auf das, was er an sich achtet, auffasst. Also es ist ein Element der Selbstachtung, warum ein Eifersuchtsmord passiert. Gut, weil es bloß das ist die Psychologie dieser Aktion und es bleibt ein Verstoß gegen die Moral, das ist vollkommen klar, deswegen niemand sollte da was anderes behaupten wollen in der Richtung.
Das hilft mir schon, ja, nur, also die Psychologie, die es gibt, schreiben, die muss man natürlich so hinnehmen, wenn ich an den Wojcik denke, ja, das ist also ein bisschen einfacher und komplizierter gleichzeitig.
Und ich meine mal in die Debatte mit diesen Frauen und den Kopftüchern einsteigen, dass man auch aufpassen muss, dass wir ja kein Abwägen in dem Sinne machen wollen, dass wir sagen, na und die christliche Religion, was ist jetzt an der alles wieder schlecht, weil es ja unbestritten ist, wir halten von beiden, weder von der Muslimin noch von der Christin. Und wir halten auch bei beiden für nicht, wie sie die Frauen im Islam behandeln und wie sie sie bei uns bis vor kürzlich mal vor 20 Jahren behandelt haben. Ganz wichtig finde ich aber nochmal die Sache mit dem, warum sagt denn das jetzt eigentlich unser Bundespräsident? Da ist doch überhaupt nicht die Wahrheit, dass dem sein höchstes Anliegen ist, dass die islamischen Frauen sich ihren Liebsten ganz privat aussuchen dürfen. Das ist doch der Antrag an ihn, tut euch mal unseren Werten entsprechend noch. Und es geht weiter darüber hinaus, dass sie sich bloß ihren Freund frei aussuchen dürfen. Weil wenn es nämlich nur darum ginge, gegen Zwangsheirat zu tun, ja, wäre was anderes notwendig, als denen zu sagen, wir müssen eure ganze Sitte insgesamt umstellen und uns beweisen, dass ihr von innen heraus unsere Bedeutungszahl. Es ist nämlich nicht damit getan, dass sie ihren Zwangsdruck abschaffen.
Also das nur zu den Quellen jetzt von der Sache, ja, das ist sozusagen die, das Feigenblatt der Politik, die nach außen sagt, ja für unsere, die wir mit den Ausländern umspringen, gibt es doch eine wahnsinnige Begründung, die jeder teilen muss. Und das wollten wir eben sagen, na das stimmt aber nicht, dass das der Ursache für die Ausländerpolitik ist und was ich jetzt in der Integrationsdebatte auf den Tisch. Mhm.
Ja, das ist immer wieder wichtig, diese Hauptlinie im Kopf zu behalten. Wenn von unseren Offiziellen moralische Bräuche der Einwanderer inkriminiert werden, als die wären unverträglich mit den Menschenrechten oder unverträglich mit, wie es bei uns zugeht und zuzugehen hat, dann findet es immer nicht aus Sorge drum, dass die Mädchen auch um ihre Selbstverwirklichung nicht betrogen werden, statt, sondern als das sind lauter Prüfsteine, an denen die Zuwanderer ihre Loyalität zur deutschen Sitte zu beweisen haben. Und da haben wir es ja vorhin schon gehabt. Und jeder Beweis, den sie bringen, kann das grundsätzliche Misstrauen nicht ausräumen, weil dann ist das Kopftuch ist herunten, aber was ist denn unterm Kopftuch? Es ist auch immer der Anspruch, die müssen deutsch denken. Und genau das kann man natürlich nicht wirklich prüfen.
Also wenn ich mal was dazu sagen darf, ich bin Studentin, habe einen türkischen Migrationshintergrund. Und also wenn es das heißt, dass ich integriert bin, dass ich deutsch denke, dass ich absolut loyal gegenüber Deutschland bin, dann möchte ich gar nicht integriert sein. Ich würde mich selber als sehr gut integriert bezeichnen. Also ich sehe das nicht ein, warum ich nicht mehrere Identitäten haben darf oder haben kann. Das fängt nicht da an, dass ich meine deutsche türkische Staatsbürgerschaft ablegen musste, wenn ich die deutsche haben wollte. Also dann möchte ich gar nicht integriert sein. Ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft nur eher angenommen, ja, weil es mich einfach angekotzt hat, ständig überall Visa zu beantragen. Aus keinem anderen Grund.
Ja.
Ich fühle türkisch und deutsch und ich sehe es auch nicht ein, warum ich meine türkische Kultur irgendwie verleugnen sollte, in Frage stellen sollte, genauso wenig wie ich meine deutsche Kultur zu mir gehört. Also, und ich kotze das echt absolut an, ja. Diese ganze Debatte über diese Integration und so, dass man sich anpassen sollte und seine Herkunftskultur verleugnen sollte. Also und es wird mir auch immer wieder, ich werde ständig gefragt, was bist du? Und dann sage ich Deutsch. Ja, aber was bist du wirklich?
Ja, typisch, ja, genau.
Ja. Dass ich sage, ich bin Türkisch, heißt es, aha, du bist also nicht integriert. Also was soll ich antworten? Warum kann ich nicht mehrere Identitäten haben? Wo ist das Problem?
Du merkst, alles was du sagst, ist wie eine Bestätigung der diversen Unterpunkte des Vortrags. Du sagst, du findest, du bist ziemlich gut integriert. Und da meinst du natürlich die Integration nach der Seite, du bist für diesen Arbeitsmarkt hier bestens präpariert, du schaffst die Schulen und ein Studium, du kannst die Sprache ohne weiteres, du bewegst dich hier wie der Fisch im Wasser. Also da fehlt nichts. Und jetzt merkt man, es fehlt nichts. Und wenn, jetzt, wie ich vorhin das formuliert habe, bürgerliche Rechtschaffenheit genügen würde, würde auch nichts fehlen. Jetzt merkt man aber, der Staat ist ein eifersüchtiger Gott. Ja, der Staat sagt, wenn du zu mir gehörst, dann zu keinem anderen. Da merkt man, die Staaten, also Nation, das sind schlimme Organisationsformen. Da wird der Mensch, da wird verlangt, dass er mit Haut und Haaren und vor allen Dingen auch mit seinen Gedanken sich diesem Gemeinwesen zurechnet, zur Verfügung stellt, unterordnet und eine zweite Loyalität, eben der türkische Pass, gilt da als total fragwürdig. Da merkt man, Staaten denken über ihre Leute eigentlich in einer Weise nach, als ob sie immer denken würden, was ist denn, wenn wir einen Krieg machen? So denken die, aber mitten im Frieden, nicht weil sie wirklich jetzt an einen Krieg denken, sondern mitten im Frieden denken sie, würden die womöglich zu den Türken überlaufen, wenn mal ein Konflikt zwischen uns und zwischen Deutschland und der Türkei entstünde. So, an sowas wird quasi gedacht. Und dann kommt raus, wie kann man sicherstellen, dass diese Leute, die hier schon in der zweiten Generation leben, eigentlich alles bestens Dritten und Vierten, ja, es gibt ja, es geht ja schon sehr lang. Wie kann man sicherstellen, dass die eben dem deutschen Staat diesen Gewaltmonopol unter allen Bedingungen zur Verfügung stehen? Das ist die Härte am Integrationsgedanken. Und deswegen sind die nie zufrieden. Du kannst denen sagen, was du willst. Du kannst den Beweis gar nicht der von dir verlangt wird, gar nicht endgültig erbringen. Das ist, da merkt man das, was Staaten sind, merkt man da. Sie verlangen von dir, dass du dieses, ja, ich habe das ja vorhin auszuführen versucht, alle Interessen, aber auch allen Ärger immer auf diesen Staat beziehst. Dass jemand, dass welche sagen, wir haben unseren Ärger, ja, aber das hat nichts, das interessiert, der Staat ist uns wurscht, der interessiert uns nicht, der ist nicht der Bezugspunkt meines Denkens. Das ist nicht in Ordnung. Das wird nicht geduldet. Es wird verlangt, wenn bei dir was nicht stimmt, dann musst du quasi beim Staat beantragen, dass er was ändern soll. Und da ist zum Beispiel diese Islamkonferenz, die die Bundesregierung jetzt schon im vierten Jahr macht oder so, die ist so ein Angebot, die ist so ein Ding. Man sagt, okay, vielleicht, ist ja nicht ausgemacht, ja, aber vielleicht anerkennen wir die islamischen Glaubensgemeinschaften als irgendwann, als auch richtige Religionen, die halt zu Deutschland gehören. Dafür müssen aber die Glaubensgemeinschaften sich mit all ihren Anliegen dem Staat öffnen. Öffnen ist mal das Allererste. Also alles auf den Tisch legen, wie es bei ihnen zugeht, Einsicht erlauben. Dann müssen sie ja unsere Toleranzprinzipien unterschreiben. Dann müssen sie eben ihren Religionsunterricht dem deutschen Kultusminister auf den Tisch legen und prüfen lassen und so weiter und so weiter. Und dieses bezieht euch auf diesen Staat und nehmt, was ihr hier dürft, als aus der Hand dieses Staates kommend. Nichts macht man einfach selber, nichts kann man einfach so machen. Das ist das Anliegen dieser Islamkonferenz. Und das sind so die Bemühungen, die es jetzt gibt. Und ja, machen wir einen Punkt an der Stelle. Wenn gar niemand was sagen will, dann sage ich noch einen Satz dazu. Das besonders Intolerante im Augenblick kommt davon, dass man jetzt wirklich will, dass die Einwanderer Teil des deutschen Volks werden. Das ist, weil man sie wirklich eingemeinden will. Deswegen wird es so kleinlich. Das ist eigentlich, dieser Ton mit Multikulti ist vorbei. Das hatte ja auch die Seite, naja, da gibt's diese Gemeinschaften und da gibt's jene und die haben nicht viel miteinander zu tun und es macht auch nichts. Und das will man jetzt nicht mehr. Die sollen wirklich Deutsche werden. Und die andere Seite dabei. Das Letzte kann man nicht auch, je wenigstens sei Kultur behalten, wie du geredet hast gerade. Ne? Das ist nicht so absolut. Da streiten sich ja die Integrationspolitiker. Wie viel Fremdes dulden wir denn noch? Oder wie viel Fremdes akzeptieren wir denn als gut? Mit so viel Fremden kann man noch Deutscher sein. Ja, das ist ja gerade die Diskussion. Und da gibt's welche, eben die CSU, die ist da ganz ekelhaft. Und dann gibt's andere, die sagen, ach, wenn's bloß Kultur ist, können wir sie doch auch anerkennen, dann kann sie auch bei uns sich heimisch fühlen. Das ist ja eine Bandbreite an der Stelle.
Da ist das Schöne, dieses Hin und Her zwischen den zwei verschiedenen Parteien, ob man sagt, na, akzeptiert es noch, wenn da ein bisschen türkische Speisen und Getränke noch dabei sind. Und die anderen sagen, nein, das kann nicht akzeptiert werden. Das kommt doch genau aus dem raus, dass die sagen, und wir wollen, dass ihr beweist, dass ihr eine deutsche nationale Identität habt, wo von Menschen verlangt, ist, dass er sich bedingungslos hinter diese Nation steht. Ohne irgendwelche eigenen Berechnungen und man ganz und letztlich auch ein Vertrauen hat. Und dann das Problem ist, ja, wie kann man das eigentlich an den Menschen festmachen? Man kann es doch nicht festmachen, außer negativ darüber, ja, wenn er gar nichts mehr von der ausländischen Kultur an sich hat, dann liegt der Verdacht nahe oder die, dann kann schon sein, dass er ein richtig guter Deutscher ist. Wo dann die anderen dagegen sagen, naja, aber wenn sie bloß einmal an ihrem Fest, was die da früher hatten, am Zuckerfest, die Geschenke an die Kinder verteilen, heißt denn das eigentlich schon was für die mangelnde Identität? Also ich wollte nochmal behaupten, dieses Suchen, wie macht man denn fest, kommt aus dem harten Anspruch, wie man nationale Identität zu beweisen hat. Es ist, um was geht es, sich der Mensch bedingungslos dieser Staatsgewalt verschlagen soll.
Das kommt eigentlich, man muss das noch weiter sagen, das kommt von dem, was nationale Identität überhaupt ist. Das kann bloß so gehen. Also das ist ein Anspruch, der ist so total, dass er verlangt von jemandem, dass er sich mit Herz und Haar vor jeder Überlegung zu einem Kollektiv bekennt und bloß deshalb, weil man einer Herrschaft unterworfen ist. Das ist der Inhalt von nationaler Identität. Und diese nationale Identität, was sie ja sagt, von sie ist bedingungslos mit der Herrschaft verknüpft. Die ist auch intolerant gegenüber jeglicher anderen. Da gibt es keine Übereinstimmung in der Hälfte und das deshalb muss es dauernd bewiesen werden. Also du müsstest eigentlich von, wenn du sagst, da sind gewisse Härten zu festzustellen, ein Feind der nationalen Identität werden. Und nicht sagen, ich habe doch zwei. Es ist ja schon so schön, wenn man eine haben muss. Dieser Anspruch ist ja so totaler. Der wirklich verlangt uns vom einheimischen Deutsch hier, dass es jenseits jeglicher Überlegung sich mit seiner Herrschaft zusammenspielt. Dann kannst du schon bei diesem einen Anspruch, wenn wir schon auch immer gesagt haben, was wird denn hier eigentlich von mir verlangt? Und wenn es so total ist, geht es natürlich mit nichts anderem zusammen. Da muss nicht, und da muss dauernd geforscht werden, aber das liegt an dem Anspruch.
Das ist in einer Sache nicht einmal das richtig Ärgerliche. Das richtig Ärgerliche ist, dass es gibt auch diese Gratwanderung und diese Skalierung von Ausländern. Zum Beispiel die Italiener müssen nicht die Pässe abschieben, wenn sie die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen. Die Ex-Jugoslawen müssen wieder. Das ist wieder von diesem System abhängig, die Türken sowieso und so weiter. Das ist ja von System abhängig und von diesem Staatsabkommen, welches Land mit welchem hat es. Das hat nichts unbedingt mit Identitätsfindung in Deutschland zu tun. Weil warum ein Italiener das Italienische behält, ist nicht unbedingt, kann das beide in sich tragen und ein Türke jetzt nicht. Und wieder auch da, dass sie wahrscheinlich wegen Gendefekt in Intelligenz scheitern oder was. Aber es ist tatsächlich, dass manche Nationalitäten haben das Recht, auch doppelt.
Werden wahrscheinlich die EU-Staaten sein.
Nicht nur.
Auch komplette Schengen-Staaten. USA auch, ja. Da wird es auch nicht verlangt. Ja. Da merkt man es, die besonders befreundeten Staaten. Jedenfalls hat es nichts mit den Individuen oder der nationalen Eigentümlichkeit dieser Länder zu tun, sondern das sind politische Beschlüsse, die aus ganz anderen Gründen fallen.
Genau, das sind einfach Abkommen. Ja. Es gibt EU-Länder, die das trotzdem mithaben dürfen und trotzdem auch EU-Länder, die das haben können. Es ist ganz willkürlich. Nach wirtschaftlichen Weisen, wie der wirtschaftlichen.
Das von dem Beitrag hinten habe ich gut gefunden, möchte ich bloß nochmal sagen. Das Ganze ist die Überlegungen, die wir da machen und die, was da jetzt so rauskommt, über das Ansinnen, den Antrag, integriert euch gefälligst, ist ein Argument gegen nationale Identität überhaupt. Und nicht dafür, dass, das Ganze doch eine harmlose Sache wäre, wenn man zwei davon haben dürfte. Ja, das stimmt wirklich. Das ist ein Urteil über nationale Identität selber. Das lohnt sich, das im Kopf zu behalten. Jetzt machen wir noch mal Schluss, würde ich sagen, die Diskussion, sonst, damit wir uns nicht wiederholen.